NDR Info. Themen des Tages.
Die neuen und nicht mehr ganz so ambitionierten Klimaziele der Europäer, wie Republikaner und Demokraten in den USA auf die Ergebnisse am Wahltag in New York und anderswo blicken, Verbot und Razzien gegen die islamistische Gruppe Muslim Interaktiv, die Themen des Tages an diesem Mittwoch. Ich bin Markus Schubert, guten Tag. Einmal rund um die Uhr haben die Umweltminister der 27 EU-Staaten beraten, wie sie über die bisher gesteckten Klimaziele hinaus die Reduktion von CO2 betreiben wollen oder mit anderen Mitteln in der Klimakrise gegensteuern wollen. In jedem Fall vorbildlich in die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém gehen wollen. Jetzt weiß die Welt, was Europa mit dem Klima und dem Klimaschutz vorhat. Und die Europäer wissen, dass sie auch bei weit auseinanderklaffenden Meinungen auf einen Nenner kommen, sodass die Union, die EU, auch international handlungs- und verhandlungsfähig bleibt. Nur, dass die Ambitionen eben nachlassen. Sabrina Fritz.
Es gab wohl nicht viele, die dem polnischen Umweltminister zustimmen würden. Es war ein großer Spaß, sagt er nach der langen Klimanacht in Brüssel.
It was fun.
Polen kann sich als einer der Gewinner dieser Pokernacht fühlen. Das Land wollte sich am weitesten von den Klimazielen entfernen. Es hat zumindest einen Teilerfolg errungen. Zur Erinnerung, ursprünglich wollte die EU bis 2040 ihren CO2-Ausstoß um 90% reduzieren. Dabei bleibt es, aber die Länder können zusätzlich 5% durch Kompensationen im Ausland zukaufen. Ähnlich wie beim Fliegen, man kauft Zertifikate, mit denen zum Beispiel Bäume in Südamerika gepflanzt werden. Man kann also jetzt von nur 85% Einsparung sprechen, etwas weniger als das ursprüngliche Ziel. Der EU-Umweltkommissar Wöbke Hoekstra nannte dies einen pragmatischen, ehrgeizigen und flexiblen Deal.
It is a deal, it is an agreement that is pragmatic, that is ambitious, that delivers speed and it delivers flexibility.
Beispiel Deutschland. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 88% einzusparen. Damit läge es im Rahmen, muss aber Stand heute auch Zertifikate im Ausland zukaufen. Die Umweltminister haben noch eine wichtige Entscheidung getroffen, die angesichts der vielen Zahlen fast untergegangen ist. Der CO2-Ausstoß von Autos und Heizungen soll erst 2028 in Rechnung gestellt werden, ein Jahr später als geplant. Benzin und Gas werden dadurch also erstmal nicht teurer, eine Entlastung für die Verbraucher. All diese Entscheidungen müssen noch vom EU-Parlament genehmigt werden. Es war für die Umweltminister dennoch wichtig, eine Entscheidung zu erreichen, denn in wenigen Tagen beginnt die Klimakonferenz in Brasilien und dafür muss die EU schon vorlegen, wie stark sie ihren CO2-Verbrauch in den nächsten Jahren einschränken will. Auf eine verbindliche Zahl konnte man sich nicht einigen, aber auf eine Spanne, so etwas zwischen 60-70%. Für den Musterschüler EU nur eine mittelmäßige Leistung. Aber sie zeigt auch, wie unterschiedlich die 27 Länder beim Klimaschutz inzwischen ticken. Polen und Frankreich gehen die Klimaziele zu weit. Spanien dagegen, das in den vergangenen Jahren immer wieder unter großer Hitze und Überschwemmungen zu leiden hatte, stimmte dem Kompromiss nur zähneknirschend zu.
It's a very positive result. So we are not given everything in order to deliver an ambitious text, which is not perfect, but it's very good.
Es ist ein gutes Ergebnis, aber wir haben nicht alles bekommen. Aber es ist ein ehrgeiziger Abschluss. Er ist nicht perfekt, aber er ist gut, so die spanische Umweltministerin. Es wurde also um jedes Gramm CO2 und um jede Minute verhandelt. Der dänische Umweltminister rechnete vor, 5 Minuten länger und wir hätten 24 Stunden verhandelt.
In less than 24 hours, it was almost there. If we took 5 minutes more, it had taken 24 hours. So.
Oder anders gesagt, die EU hat sich in buchstäblich letzter Minute auf einen Klimakompromiss geeinigt.
Sabrina Fritz aus Brüssel. Für Deutschland verhandelte Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD in Brüssel die größte Gefahr oder der mächtigste Gegner für Klimaschutz ist Fatalismus und Resignation, sagte er am Tag nach der langen Nacht. Gemeint war wohl, nörgelt nicht herum am verwässerten Ziel, seid froh, dass es überhaupt einen Kompromiss gab.
Übermüdet, aber trotzdem gut gelaunt präsentierte sich Umweltminister Schneider am Mittag in Berlin.
Die Nacht war kurz. Was bringen wir mit nach Belém? Ein klares und eindeutiges Klimaschutzziel der Europäischen Union. Wir haben uns verständigt, dass wir bis 2040 90% weniger CO2 ausstoßen als 1990. Das ist ein großer Erfolg, dass uns das gelungen ist.
Am Ende steht ein Kompromiss, der tatsächlich das eigentliche europäische Klimaschutzziel etwas abschwächt. Denn von den angestrebten 90% weniger Treibhausgasausstoß sollen die EU-Staaten nun 5% einsparen können, und zwar durch den Kauf von Klimagutschriften in Ländern außerhalb Europas. Außerdem soll der Start des Emissionshandels für die Bereiche Verkehr und Gebäude um ein Jahr auf 2028 verschoben werden, weil vor allem zwei Länder Bedenken wegen steigender Benzin- und Heizkosten hatten.
Es war ein Wunsch der polnischen und der rumänischen Regierung. Ich hätte gut und gern auch auf 27 das einführen können, aber beide haben für uns klargemacht, dass für sie das bestimmend ist. Ich halte das für die simpelste Form eines Kompromisses.
Bevor die Einigung in Kraft treten kann, stehen noch Verhandlungen im EU-Parlament und mit den Mitgliedstaaten an. Kritiker beklagen nun eine Aufweichung der Klimaschutzziele. Doch der Klimaschutz ist Umweltminister Schneider zufolge vor allem hiervon bedroht.
Fatalismus und Resignation. Dafür gibt es aus meiner Sicht keinen Grund. Von Scheitern zu sprechen, bringt niemand weiter. Ich werbe dafür, den Blick zu verändern, auch wenn es fürchterlich mühsam ist.
Immerhin reisen die EU-Vertreter nun jedenfalls nicht mit leeren Händen zum Weltklimagipfel nach Brasilien. Zur deutschen Delegation werden dort neben dem Umweltminister auch Bundeskanzler Merz und Entwicklungsministerin Alabali Radovan gehören.
Wolfgang Kessel aus Berlin.
NDR Info. Die Meinung.
Kann sich die EU mit ihren neuen Zielen in Belem blicken lassen und wird sie Antreiber des weltweiten Klimaschutzes bleiben, den andere wie die USA praktisch abgeschrieben haben? Die Meinung von Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Die erste Reaktion ist Aufatmen, Erleichterung. Das Last-Minute-Klimaziel der EU war eingetütet, nur wenige Stunden bevor ihre oberste Vertreterin, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in Brasilien gelandet ist. Totalblamage für Europa bei der Weltklimakonferenz, vorerst abgewendet. Nach 23 Verhandlungsstunden in Brüssel, in denen es mehrfach so aussah, als bekäme die EU gar nichts zustande in Sachen Klimapolitik. Weil, um das ganz klar zu sagen, sehr viele Staaten das gerade überhaupt nicht wollen. Es ist ihnen zu viel, es passt ihnen nicht in die Zeit, die eigene Industrie und ihre Verbraucher hängen noch zu sehr an fossilen Energien und klagen. Man will ihnen also Brücken bauen. Die Frage ist nur, wohin? Zumindest nicht zielgerichtet in Richtung Transformation, die andernorts in vollem Gange ist und die zum Beispiel China zum Weltmarktführer bei so vielen Zukunftstechnologien macht. Aber das ist gerade die politische Realität in Europa und sie steckt jetzt auch hinter der Fassade der 90% Reduktion bis zum Jahr 2040. Denn genauer besehen sagt das Ziel, in Europa sollen bis 2040 nur 85% der klimaschädlichen CO2-Gase eingespart werden. Die restlichen 5% müssen die EU-Staaten nicht selbst einsparen, sondern können sie zum Beispiel in Solarparks in Nordafrika investieren und die dort eingesparte CO2-Menge bei sich einfach mit draufrechnen. Macht ja nichts, Klimawandel ist schließlich ein weltweites Problem, könnte man meinen. Das stimmt, aber Europa schadet sich und schadet uns. Jeder Euro, der in die Transformation der Wirtschaft, in den Ausbau der erneuerbaren Energien und in die Entwicklung von Zukunftstechnologien geht, ist ein guter und er sollte in Europa bleiben. Gerade damit wir Wirtschaft, Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit hier sichern und damit der Umstieg für alle gelingt. Aber der wurde heute auch mit einer anderen sehr weitreichenden Entscheidung auf die lange Bank geschoben. Die EU-Staaten beschädigen nun auch das Herzstück der europäischen Klimapolitik, den Emissionshandel. Die beschlossene nächste Stufe, bei der auch der CO2-Ausstoß im Straßenverkehr und beim Heizen ein Preisschild bekommt, wird einfach mal um ein Jahr vertagt. All das zusammen ist der ziemlich hohe Preis für einen Last-Minute-Klimakompromiss, der in Belem noch ein bisschen was hermacht, aber der langfristig, sagen Wissenschaftlerinnen wie Ökonomen, die Zukunft Europas gefährdet.
Der Kommentar von Katrin Schmidt in den NDR-Info-Themen des Tages. Er ist ein neuer Typ von Politiker für die USA. Der urbane Heilsbringer Soran Mamdani. Der 34-Jährige setzte sich bei der Bürgermeisterwahl in New York gegen das Parteiestablishment der Demokraten und gegen Konkurrent Andrew Cuomo deutlich durch. Die Republikaner spielen in New York praktisch keine Rolle mehr.
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht betritt Soran Mamdani am späten Wahlabend die Bühne. Er winkt der jubelnden Menge zu und wirkt gerührt. In diesem Moment der politischen Dunkelheit werde New York das Licht sein, verspricht der 34-Jährige. Seine Siegesrede ist auch eine Kampfansage an US-Präsident Donald Trump. New York werde eine Stadt der Einwanderer bleiben und in Zukunft auch von einem Einwanderer angeführt, erklärt der in Uganda geborene Sohn indischer Eltern. Mit deutlich deutlichem Vorsprung hat Mamdani die Wahl gewonnen. Er wird der erste muslimische Bürgermeister in der Geschichte von New York City. Der demokratische Sozialist konnte vor allem junge Wähler von seinen Ideen überzeugen. In seinem neuen Amt will er die hohen Lebenshaltungskosten in der teuren Metropole senken.
Giselle Uka aus New York. Ein wenig im Schatten des Sieges des jungen Sozialisten an der Stadtspitze setzten sich gestern auch noch zwei Demokratinnen in den Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia durch. Auch das deutlicher als erwartet. Über den Wahlausgang und die Folgen habe ich am Nachmittag mit Washington-Korrespondent Samuel Jakisch gesprochen. Wie hat Donald Trump die Triumphe der Demokraten an vier Schauplätzen verarbeitet?
Dem Anschein nach hat er die nicht sonderlich gut verarbeitet. Es gab heute Morgen ein Frühstück mit Senatoren im Weißen Haus aus der eigenen Partei mit Trump. Da sah der Präsident nicht besonders ausgeschlafen aus. Inhaltlich hat er auch nicht viel gesagt zu gestern. Aber man hat einen Vorgeschmack bekommen auf die künftige Kommunikationsstrategie der Trump-Republikaner. Die werden versuchen, Sohan Mamdani und den linken Flügel der Demokraten zum Gesicht der gesamten Partei zu machen, zum Schreckgespenst, um halt eine möglichst große Distanz herzustellen zwischen sich und ihnen und die Republikaner dann wiederum als moderat und stabil oder stabilisierend zu präsentieren, was ja alles andere als zutreffend ist, so radikal wie diese Regierung gerade den Staat umbaut hier in den USA. Aber ansonsten zieht es Donald Trump offenbar vor, lieber möglichst schnell wieder das Thema zu wechseln nach diesen Wahlen von gestern Abend.
So viel ist klar, Sohan Mamdani wird kein Präsidentschaftsbewerber. Anders als Barack Obama ist er tatsächlich nicht in den USA geboren, aber stärkt er die Demokraten, die eben auf einen betont linken bis sozialistischen Kurs der Partei oder zumindest eine solche Kampagne setzen, oder beweisen die zwei neuen Gouverneurinnen aus den Reihen der Demokraten, dass es auch anders geht?
Also Donald Trump bezeichnet ja den neuen Bürgermeister von New York konsequent als Kommunisten. Inhaltlich würde man den nach deutschen Maßstäben vielleicht der SPD zuordnen, vielleicht so ein Seeheimer Kreis. Das ist tatsächlich schon der äußerste Flügel der Demokraten, der jetzt in einer der progressivsten Wählergruppen überhaupt in den USA, nämlich in New York City, großen Erfolg hatte. Das Establishment der Demokraten, die eigene Parteiführung, die hat sich aber bisher nicht durchringen können, überhaupt eine Wahlempfehlung für Mamdani auszusprechen, ihn offen zu unterstützen. Chuck Schumer zum Beispiel, das ist der Fraktionsvorsitzende im Senat, selber Senator für den Staat New York und auch wahlberechtigter Bürger der Stadt. Aber der liegt politisch so meilenweit entfernt von Mamdani. Und er wird sicher nicht zulassen, dass die gesamte Partei jetzt einen betont linken Kurs einschlagen würde. Das ist mit dem aktuellen Führungspersonal einfach nicht realistisch.
Aber die Midterms in einem Jahr, also die Wahl des Repräsentantenhauses und eines Teils des Senats, da scheint für die Demokraten jetzt etwas drin zu sein.
Ja, die Demokraten hatten ja bisher von ihren Anhängern kein sehr gutes Zeugnis bekommen für ihre Oppositionsarbeit unter der Regierung Trump. Sie hätten zu viel zugelassen, sie hätten sich Trump nicht entschieden genug entgegengestellt, aber auch inhaltlich keinen besonders überzeugenden Gegenentwurf präsentiert, keine eigene Vision für ein Amerika nach Trump. Jetzt haben wir in New Jersey, in Virginia und auch in New York gesehen, dass Trump zwar ein Thema war der Demokraten, die Folgen seiner Politik für diese Bundesstaaten, also hohe Lebenserhaltungskosten, schlechte Verwaltung, aber die siegreichen Demokraten haben auch eigene Konzepte daneben gestellt gegen diese regionalen Probleme. Und das könnte so eine zentrale Lehre aus dieser Wahl sein, dass man mit einer reinen Anti-Trump-Kampagne vielleicht die eigene Klientel erreicht. Aber wer eine Wahl gewinnen will, der braucht schon auch eigene überzeugende Ideen.
Samuel Jakisch, der Kampf um Sitze ist jetzt auch ein Kampf um Wahlkreiszuschnitte. In Texas hatten die Republikaner ja mal einen Schnittmusterbogen angelegt, der ihren Kandidaten zu Pass kommen soll. Aber die Kalifornier haben nun gesagt, das können wir auch. Werden wir noch mehr solche Dinge erleben? Legen jetzt alle die Manschetten ab.
Na, die Republikaner haben ja schon lange keine mehr dran. Die sind ja mit Trump sehr geschlossen, aggressiv geworden in der Wahl der Rhetorik, aber auch ihrer politischen Mittel. Gavin Newsom in Kalifornien zeigt jetzt, dass die Demokraten das auch können. Er hat es aber auch leichter als viele seiner Kollegen in der Partei, weil Kalifornien eine Hochburg ist. So eine aggressive Strategie, die ist da mit wenig Risiko verbunden. Hier vor der Haustür von Washington in Virginia, da ist jetzt Abigail Spanberger die erste weibliche Gouverneurin geworden. Und sie hat sich zwar gegen Trump positioniert, aber eben auch als pragmatische Politikerin präsentiert. Diese parteipolitischen Grabenkämpfe, das lehnt sie eher ab und vertritt die These, dass viele Menschen in den USA dieses Theater auch ein bisschen satt haben und sich freuen würden, wenn jetzt jemand auch mal ihre Probleme löst, statt sich über Wahlkreise zu streiten. Also Demokraten werden sich möglichst breit aufstellen müssen und vielleicht auch ein bisschen in verteilten Rollen spielen, je nach Publikum, wenn sie die Dominanz der Trump-Republikaner hier in den USA brechen wollen.
Sagt Jam Samuel Jakisch, Korrespondent in Washington. Das Bundesinnenministerium hat heute die islamistische Gruppe Muslim Interaktiv verboten. Sie lehne das Demokratieprinzip ab und fordere auf unseren Straßen das Kalifat, so Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Heute früh durchsuchten also zahlreiche Einsatzkräfte auch 7 Wohnungen und Geschäftsräume in Hamburg, eines der Zentren der Aktivität der Gruppe. Ingmar Schmidt berichtet.
Vor einem Jahr versammelten sich mehr als 1500 Anhänger von Muslim Interaktiv auf dem Steindamm am Hamburger Hauptbahnhof. Das Ganze ist straff organisiert. Auf Kommando halten die Männer farbige Plakate hoch. Die teilnehmenden Frauen stehen in einem eigenen Block ein Stück entfernt. Was von einem Lautsprecherwagen erzählt wird, fasst Hamburgs Innensenator Andi Grote so zusammen.
Eine Erzählung, die heißt, als Muslime kann man in Deutschland nicht frei leben. Der Staat unterdrückt. Wir setzen ein anderes System durch. Klammern, am Ende geht es um ein Kalifat. Es wird ein Konflikt hergestellt zwischen der Verfassungsordnung, zwischen der Demokratie und dem Leben als ordentlicher Muslim. Das spaltet und polarisiert unsere Gesellschaft. Und hat natürlich eine antidemokratische Grundausrichtung.
Erst vor einem Jahr war in Hamburg das islamische Zentrum mit der bekannten Blauen Moschee an der Außenalster verboten worden. Das zeige, dass man in Hamburg mit aller Härte gegen islamistische Strukturen vorgehe, so Innensenator Grote. Jetzt ist auch Muslim Interaktiv Geschichte. Die Strukturen des Vereins wurden zerschlagen, deutschlandweit 19 Objekte durchsucht, Vermögenswerte sichergestellt und die Server des Vereins lahmgelegt, so Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Der Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung zeichnet sich dadurch aus, dass Muslim Interaktiv in der Vergangenheit wiederholt das Kalifat und die Einführung eines Kalifats gefordert hat, damit deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass sie sowohl die Demokratie als auch den Rechtsstaat ablehnt.
Breite Zustimmung für das Verbot kommt aus Hamburgs Politik. CDU-Innenexperte Dennis Gladiator sagt:
Privat darf jeder glauben, was er möchte. In anderen Ländern darf man auch ein Kalifat fordern. In Deutschland gilt das Grundgesetz. Wer gegen unsere freie Art zu leben kämpft, wer einen Gottesstaat im Kalifatsinne haben möchte, der kann das hier nicht tun. Der darf das hier nicht mehr tun und das ist gut so.
Und auch die grüne Fraktionsvorsitzende Sina Imhoff betont, Muslim Interaktiv sei gefährlich, besonders für junge Menschen.
Teil der Botschaften von Muslim Interaktiv war oder ist ja auch immer, eine Opferrolle zu kreieren und zu sagen, dass Musliminnen oder insbesondere eben junge Muslime in diesem Land Opfer sind, die hier nicht gewollt sind, denen keine Chance eingeräumt werden soll. Und das ist ein attraktives Narrativ, würde ich sagen, wenn ich selber das Gefühl habe, mein Leben nicht so gestalten zu können, wie ich das möchte. Und dann kommt jemand von außen und sagt, man sei auch nicht selber daran schuld, sondern es seien die anderen, ist das immer sehr verführerisch.
Hamburgs Verfassungsschutzchef Thorsten Voss betont, das Verbot richte sich nicht gegen den Islam. Es schütze die Religion vielmehr, damit sie nicht von Verfassungsfeinden für ihre ideologischen Zwecke missbraucht wird.
Hamburg-Reporter Ingmar Schmidt. Und darüber habe ich am Nachmittag mit ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt gesprochen. So ein Verbot ist ein harter Schnitt, aber dann muss das Schwert des Staates auch scharf sein, sonst hat das Ganze keinen Bestand vor Gericht. Ist man sich bei Muslim Interaktiv da im Innenministerium und bei den Sicherheitskräften sicher?
Na, jedenfalls so sicher, dass man das heute durchgezogen hat. Und es gibt ja nicht zu Unrecht den Spruch vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Natürlich besteht die Möglichkeit, für den Verein das Ganze verwaltungsgerichtlich überprüfen zu lassen. Es ist eine durchaus spannende philosophische Frage, ob eine Gruppierung, die an mehreren Punkten ja immer wieder auch deutlich gemacht hat, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht so gut findet, ob die dann trotzdem die Mittel und vielleicht eines der schönsten Mittel der Demokratie und des Rechtsstaates, nämlich den Verwaltungsrechtsweg, wo dann Bürger und Staat einander gegenüberstehen, wählt. Aber natürlich ist diese Möglichkeit gegeben.
Man hat natürlich ganz viel Beweismaterial vorliegen, weil die Gruppe ja eifrig öffentlich postet. Mit welchem Zweck ist das eine Vorfeldorganisation für den soften Einstieg in den Dschihadismus? Was genau bezweckt diese Gruppe?
Ja, vielleicht in den Dschihadismus, aber ganz sicher, ich würde es gar nicht mal Vorstufe nennen, eine Ausprägung einer Sicht auf die Demokratie, auf Deutschland, wenn man so will, auf die westlichen Werte, der ganz anders geprägt ist, als wie wir uns das wahrscheinlich alle wünschen. Und ob es dann unter denen, die davon angesprochen gibt, junge Menschen gibt, die nochmal abbiegen und in die gewaltbereite Richtung wandern, das kann man vielleicht unterstellen. Aber schon das Erste, schon die Delegitimierung unserer Demokratie ist etwas, was wir eigentlich nicht wollen können.
Muslim interaktiv heißt ja, es gibt Kanäle in beide Richtungen, mit Kommunikation in beiden Richtungen. Wird man jetzt vielleicht auch die Follower dieser Gruppen in Social-Media-Netzwerken scannen, vielleicht zumindest, was ihre Kommentare oder Zustimmungen angeht?
Naja gut, in der Sekunde, wo das dann richtig gewaltverherrlichend oder richtig problematisch ist, da wird das ganz sicher geschehen. Meine Vermutung wäre eher umgekehrt, dass wenn es zukünftig darum geht, dass Menschen den Sicherheitsbehörden auffallen dadurch, dass sie etwas Extremes posten, dass sie mit extremen Positionen auffallen, dann schaut man sich ja so ein bisschen das Umfeld an und dann kann es natürlich einer von vielen Anhaltspunkten sein, wenn man da Aktivitäten auf diesen Kanälen feststellt, weil das eben tatsächlich einigermaßen einschlägig ist. Aber ich denke, ein wesentlicher Punkt ist nochmal herauszuheben, dass es schon so ist, dass die entsprechenden Angebote, insbesondere auf TikTok, eine wirklich große Verbreitung gefunden haben und dass es möglicherweise gar nicht so sehr darum geht, da jetzt Einzelne zu identifizieren, die dazugehörten, sondern mehr der Wunsch war, diese große Verbreitung erstmal zu bremsen, so wie wir das aus anderen Phänomenbereichen im Ausländerextremismus, aber auch im Rechts- oder Linksextremismus auch kennen.
Aber es besteht die Gefahr, dass in einigen Wochen eine neue Plattform aufploppt, die dann vielleicht Mohammeds Mekka-Memes heißt.
Wie auch immer sie heißt und wie schnell es auch immer geht. Ich bin persönlich zutiefst davon überzeugt, dass das, was ideologisch in den Protagonisten dieser Plattformen steckt, das wird natürlich durch das Verbotsverfahren nicht verschwinden. Die werden nicht die Verbotsverfügung lesen und dann mit dem Kopf nicken und sagen, eigentlich haben die recht, wir waren auf dem falschen Weg. Nein, das wird sicher nicht so sein.
ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Mittwoch.
Wem kann man noch glauben und wem